Deutschlandfunk Kultur Religionen.
Mein Name ist Anne-Françoise Weber und ich heiße Sie herzlich willkommen zu dieser Ausgabe von Religionen, in der wir Ihnen Orte vorstellen, die voller verschiedener Religionen stecken, und zwar im Herzen Deutschlands.
Das Spannende ist, man stellt sich jetzt vielleicht eher eine alte, verschrobene Gemeinschaft vor. Nein, das ist eine sehr lebendige, junge Gemeinde mit vielen, vielen Kindern und Familien. Aber in einem sehr kuriosen Stil. Die lesen Predigten aus dem 19. Jahrhundert vor. Die haben einen Kirchraum, der sieht aus, als ob er in 100 Jahren stehen geblieben ist. Und sie sagen selber von sich, wir sind in der Wüstenzeit, wir warten ab, bis der Herr wiederkommt.
So beschreibt der evangelische Theologe Ulrich Christen eine apostolische Gemeinde in Wuppertal. Und das ist nur eine unter zig Glaubensgruppen, die sich im Laufe der letzten Jahrhunderte an der Wupper entweder niedergelassen haben oder dort neu entstanden sind. Sie erfahren im zweiten Teil der Sendung, warum gerade dort sich so ein religiöses Biotop gebildet hat. Außerdem besprechen wir in dieser Sendung auch, warum zurzeit so viele neu charismatische Schulen entstehen und was sich dahinter verbirgt. Vielleicht gehören Sie auch zu den Menschen, die im Urlaub gern Kirchen, Synagogen, Moscheen oder Tempel besuchen, dabei eine andere Religion kennenlernen oder eben mehr über die Geschichte der eigenen Religion erfahren. Selbst wenn Sie in diesem Jahr jetzt Corona-bedingt nicht so weit verreisen, müssen Sie darauf nicht verzichten. Denn Religionshighlights unterschiedlichster Art gibt es natürlich auch in Deutschland, zum Beispiel im Harz. Unser Kollege Christian Röther hat sich dort auf eine religionsgeschichtliche Reise begeben.
Der Harz, das sind dunkle Wälder, tiefe Täler und imposante Felsen. Doch die vermeintlich urwüchsige Natur trügt. Kaum ein Waldstück, das nicht gerodet und wieder aufgeforstet wurde. Grund ist der Bergbau, der hier schon seit mehreren tausend Jahren betrieben wird. Drumherum und mittendrin beeindruckende Kirchen und Klöster. Doch auch der christliche Schein kann trügen, kennt der Harz doch bis heute unzählige Mythen und Sagen von Hexen und Geistern.
Um einen Vergleich zu ziehen mit anderen Gegenden, wenn wir uns Berlin nehmen. Ich kenne aus Berlin ca. 60 Sagen. Das kleine Dörfchen Thale hat 150 Sagen.
Thale im nordöstlichen Harz ist bekannt für seinen Hexentanzplatz. Carsten Kiene lebt ganz in der Nähe. Er sammelt Sagen und erzählt sie weiter. Mit seinem Projektteam Sagenhafter Harz hat er schon über 20 Bücher veröffentlicht.
Wir gehen in jeden einzelnen Ort im Harz, wir sprechen mit jedem Heimatverein und versuchen einfach zusammenzutragen, was wir da bekommen können. Und mittlerweile könnte ich dir jetzt aus dem Stegreif ca. 2200 Sagen, Anekdoten, Mythen, Märchen aus dem Harz erzählen.
Warum ranken sich so viele Geschichten um das Mittelgebirge? Für Carsten Kiene ist eine Erklärung, dass Menschen hier schon vergleichsweise lange leben.
Es gibt natürlich archäologische Gesichtspunkte, die ganz klar nachweisen können, dass der Harz seit ca. 7000 Jahren besiedelt ist. Und zwar kulturhistorisch besiedelt, nicht nur für die Jagd, sondern auch für gewisse rituelle Festlichkeiten im Jahreslauf. Also ist natürlich, umso länger Menschen an einem Ort ansässig sind, umso mehr wird von diesem Ort auch erzählt.
Und die uralten Feste und Bräuche prägen den Harz bis heute, meint der Sagensammler. Das habe auch die Christianisierung kaum ändern können, die hier vor mehr als 1200 Jahren begann.
Es war ja nicht unbedingt friedlich missioniert worden, die Gegend. Haben sich natürlich damals die Heiden, ob wir sie heute nun Germanen oder Kelten nennen, zurückgezogen in die Berge. Und für wahr gibt es alte Kultplätze, von denen wir heute noch wissen, dass es Kultplätze waren und die oftmals heute noch so benannt sind. Teufelsmauer, Teufelsstuhl, Teufelswaschbecken, Hexenaltar, der Hexentanzplatz.
Was den sogenannten Heiden heilige Orte waren, wurde christlich umgedeutet und trägt seither Teufel oder Hexe im Namen.
Von diesen Orten gibt es besonders viele Sagen.
Carsten Kiene erzählt das in dem Dorf Hohe Geis. Dort hat er als Treffpunkt die Kirche vorgeschlagen. Die heißt Zur Himmelspforte. Und das passt gut, meint Carsten Kiene, weil man hier so einen weiten Blick ins Tal hat. Und dieser Blick hätte die Menschen wohl auch schon bewegt, bevor es hier Kirchen gab.
Diese Gegend, die war erfüllt von dem Hohen Geist.
Carsten Kiene glaubt, dass Hohe Geis ein vorchristlicher Kultplatz war. Daran erinnere der Ortsname. Das Dorfwappen deutet Geis zwar als Geißbock, doch Kiene erkennt in dem Namen den Hohen Geist, einen nicht-christlichen Gott. Dass der hier oben verehrt worden sei, habe einem nahegelegenen Kloster allerdings nicht gepasst. Zumindest kennt Kiene eine entsprechende Geschichte.
Also sagt die Sage, dass die Mönche hier hochzogen, nicht unbedingt mit einem Kreuz, sondern mit dem Schwert und diese Gegend ja ein wenig befriedet haben.
Das mittelalterliche Kloster, aus dem diese Mönche einst gekommen sein sollen, steht noch heute. Von Hohe Geiß aus geht es 12 Kilometer den Berg hinab. Hier am Südrand des Harzes liegt das Kloster Walkenried. Mönche gibt es hier schon lange nicht mehr, aber ein Museum.
Im 12. Jahrhundert sind bereits hier Mönche hergekommen, und zwar aus dem Orden der Zisterzienser, die ganz bewusst hier eine Stiftung angenommen haben.
Brigitte Moritz ist wissenschaftliche Mitarbeiterin des Zisterziensermuseums Kloster Walkenried. Sie steht im alten Dormitorium. Heute ist es ein Ausstellungsraum. Doch einst haben in diesem Saal mehr als 100 Mönche geschlafen.
Warum kommen die auch sehr gern hierher? Hier am Südrand des Harzes hat es ganz offensichtlich die Rolle gespielt, dass man auch in den Bergbau einsteigen möchte.
Das junge Kloster kauft und baut Bergwerke. Die Mönche trifft man dort in der Regel nicht an. Ihr Job heißt beten. Aber sie haben sogenannte Laienbrüder. Die arbeiten in den Ställen und auf den Feldern des Klosters, in seinen Wäldern und eben auch im Bergbau. Dabei nutzen sie das Fachwissen, das die Zisterziensermönche aus Frankreich mitgebracht haben. Sie haben gelernt, wie man die Kraft des Wassers im Bergbau effektiv nutzt, durch Wasserräder.
Dieses Einsetzen dieses wassertechnischen Systems und der Nutzung der Wasserkraft, das hat dazu geführt, dass man schon sagen kann, dass die Walkenrieder Mönche hier im Mittelalter die Vorläufer der späteren Oberharzer Wasserwirtschaft wären, mit ihrem umfangreichen Teich- und Grabensystem.
Die Mönche als technische Trendsetter. Sie sind damit so erfolgreich, dass das Museum für diese Zeit von einem Klosterkonzern spricht.
Der einzelne Mönch bleibt arm, das hat er ja schließlich im Gelübde abgelegt. Aber das Kloster, das möge wie ein Konzern immer wieder größer und weiter werden und wachsen.
Die Mönche vergrößern nach und nach ihren Klosterbesitz, aber sie investieren ihre Gewinne aus dem Bergbau auch zu Ehren Gottes.
Wo haben sie rein investiert? In die fast 100 Meter lange neue gotische Klosterkirche.
Diese Blütezeit des Klosters währt rund 200 Jahre. Doch dann ist es mit dem Erfolg plötzlich vorbei.
Man gerät hier in eine soziale und wirtschaftliche Krise, und zwar Mitte des 14. Jahrhunderts. Das fängt damit an, dass auch die Pest hier in den Harz kommt. Das bedeutet natürlich nicht nur menschliche Katastrophe, auch wirtschaftliche Krise. Das heißt, sie haben gar nicht mehr so viel Arbeitskräfte letztendlich.
Und noch ein anderer Faktor trägt dazu bei, dass das Walkenrieder Kloster als mittelalterlicher Konzern zugrunde geht, erklärt Brigitte Moritz. Es regnet jahrelang so heftig, dass die Stollen voll Wasser stehen und sich der Bergbau nicht mehr rentiert.
Und es bricht sozusagen die erste prosperierende Bergbauphase im Harz zusammen.
Der Anfang vom Ende der Zisterziensermönche im Harz. Den Schlussstrich ziehen der Bauernkrieg und die Reformation. Das Kloster wird anderweitig genutzt und steht deshalb bis heute. Doch von der gotischen Kirche sind nur noch turmhohe Ruinen übrig. Andernorts muss man genauer hinschauen, um die religionsgeschichtlichen Spuren zu entdecken. Bad Harzburg im Nordwestharz. Im Sommer ist die Stadt gut besucht. Und das schon seit 150 oder 200 Jahren, seit der Harz Sommerfrischler in Massen anzieht. Doch eine Sache unterscheidet Bad Harzburg von anderen Urlaubsorten der Gegend. Früher kamen hierher überdurchschnittlich viele jüdische Gäste. Daran erinnert heute allerdings nur noch eine kleine Schautafel.
Im Umfeld gab es eben viele Kurorte, auch Badeorte, die antisemitisch ausgerichtet waren, die ausdrücklich in ihren Prospekten schrieben, jüdische Gäste nicht erwünscht, nur Deutsche. Und hier hat man versucht, das eben attraktiv zu machen. Man wollte sich selber so verstehen und sagt, hier kommt das wohlhabende städtische Bürgertum hin.
Und dazu gehörten eben auch Jüdinnen und Juden, erklärt Markus Weber. Er ist in Bad Harzburg Lehrer für Geschichte und Religion und hat ein Buch veröffentlicht über Juden zwischen Akzeptanz und Verfolgung im Kurort Bad Harzburg. Die Stadt bezeichnet sich im 19. Jahrhundert als Weltbad und lockt sogar Gäste aus Moskau oder New York an. Und sie widersetzt sich dem sogenannten Bäder-Antisemitismus. In vielen Urlaubsorten, von der See bis in die Alpen, sind jüdische Gäste damals unerwünscht. Anders in Bad Harzburg. Von dieser toleranten Phase zeugt bis heute ein dreistöckiges Gebäude in der Fußgängerzone, vor dem die Schautafel steht.
Ja, das ist das Hotel von Max Hecht. Ursprünglich hieß es Parkhaus. Und Max Hecht hat es gegründet tatsächlich als ein koscher betriebenes Hotel, wo eben auch konservative, orthodoxe jüdische Bürger Deutschlands und aber auch internationale Bürger angesprochen werden sollten.
Bad Harzburg hatte damals keine feste jüdische Gemeinde, erklärt Markus Weber. Doch jüdische Gäste kamen bereits, bevor es das koschere Hotel gab. Auch weil der jüdische Gastronom Richard Meyer im Sommer extra aus Halberstadt anreiste, um koscheres Essen zu servieren.
Der hat das dann eingestellt und Max Hecht ist eigentlich in diese Marktlücke, wenn man so will, eingesprungen. Und dann hat er sich Mitte der 1890er Jahre dann eben dieses Haus bauen lassen, im typischen Bäderstil auch.
Im Garten baute der jüdische Hotelier dann sogar noch eine kleine Synagoge und ließ entsprechende Werbeanzeigen abdrucken.
Vor allen Dingen in orthodoxen jüdischen Zeitschriften, weil er sehr bewusst die ansprechen wollte, die eben auch im Urlaub nach den Regeln des jüdischen Gesetzes leben wollten oder, wenn man so sagen will, auch ihrer Tradition treu bleiben wollten, auch in der Sommerfrische.
Die Synagoge am Hotel Parkhaus entwickelt sich so zum jüdischen Zentrum der Stadt. Vieles davon hat Markus Weber selbst in Archiven recherchiert. Zum Beispiel, wie darüber gestritten wurde, ob es in dem Ort noch ein weiteres jüdisches Hotel geben soll. Vor Gericht lautete ein Argument der Befürworter:
Wenn es denn jüdische Gäste gibt und es ein echtes Bedürfnis ist, dann ist dieses Bedürfnis von öffentlichem Interesse. Und man muss als Staat dafür sorgen, dass dieses Bedürfnis auch befriedigt werden kann. Das fand ich für die Zeit um 1900, als es noch Kaiserreich war, eigentlich ziemlich beachtenswert, weil es aus meiner Sicht natürlich auch eine Stärkung der Religionsfreiheit und der freien Religionsbetätigung gewesen ist.
So entstehen in Bad Harzburg weitere Angebote, speziell für jüdische Gäste. Pensionen und Restaurants, Kaufhäuser und Sanatorien. Markus Weber schätzt, dass Jüdinnen und Juden in manchen Jahren rund 10% aller Gäste ausmachten. Doch auch in Bad Harzburg setzen sich schließlich die Antisemiten durch. 1933 wird das Hotel Parkhaus zwangsversteigert, umbenannt und schließlich anderweitig genutzt. Die Synagoge wird abgerissen. So ist es dann auch in Harzburg vorbei mit der Sommerfrische für Jüdinnen und Juden. Dabei hatten sie nur Ferien machen wollen, wie der Rest des deutschen Bürgertums auch, meint Markus Weber.
Die gehen natürlich zu denselben Orten, die jeder, der hier im Sommer nach Bad Harzburg kommt, aufsucht. Die gehen auf den Burgberg, die gehen zum Hadauer Wasserfall, die wandern auf den Brocken und entsprechend sehen die Postkarten aus und da sind dieselben Grüße drauf. Man kann natürlich nicht erkennen, dass die jüdischen Glaubens sind auf diesen Postkarten. Die wollen einen Ort haben, wo Natur ist. Das ist ein ganz häufiger Spruch, der erste Zug Harzluft war wie Erlösung. Also fast religiösen Charakter hat das dann ja schon.
Einen entspannten Wandertag westlich von Bad Harzburg liegt Hahnenklee, ebenfalls ein beliebter Urlaubsort. Auch an diesem Sonntag sind viele Gäste da, zu Fuß, mit dem Mountainbike oder mit dem Motorrad. Sie machen Rast an einem ungewöhnlichen Gebäude, aus dem ungewöhnliche Klänge kommen.
Das nennt sich Carillon. 49 Glocken hängen in diesem Glockenturm. Die werden per Hand über eine Stockmechanik angeschlagen zu einer schönen Musik.
Gisela Schulte spielt dieses riesige Glockenspiel manchmal auch selbst. Früher war sie Lehrerin. Heute ist sie hier in Hahnenklee Vorsitzende des Kirchenvorstandes der evangelischen Gustav-Adolf-Stab-Kirche. Dieser ungewöhnliche Kirchbau wurde 1908 eingeweiht.
Professor Karl Moormann, Konsistorialrat aus Hannover, war beauftragt, für den Ort eine neue Kirche zu entwerfen. Und dann hat er in der Paris, in der Weltausstellung, eine kleine Stabkirche gesehen als Modell und hat sich gedacht, Mensch, das ist doch was für den Harz, da ist genug Holz.
So kommt Hahnenklee zu einer Kirche, wie es sie sonst fast nur noch in Norwegen gibt. Nur ist die Harzer Variante deutlich größer. Bis auf einen Steinsockel sind Stabkirchen komplett aus Holz. Die hier im Harz ist auch von den Schiffen der Wikinger inspiriert, erklärt Gisela Schulte.
Der Kronleuchter ist zum Beispiel wie ein Steuerrad. Die Fenster sind Bullaugen, sodass das Ganze ein bisschen an den Schiffsbau erinnert. Diese Schrägen zum Beispiel da oben sind ja wie die Schiffe der Wikinger, ne? Wenn sie die umdrehen.
Es wirkt, als sitze man im Bauch eines Schiffes, das auf dem Deck liegt. Wikinger-Symbole gibt es auch außen an der Kirche. Runen, Drachenköpfe oder die weltumspannende Midgard-Schlange aus der nordischen Mythologie. Direkt daneben das christliche Kreuz. Auch hier waren norwegische Stabkirchen Vorbild, sagt Gisela Schulte. Dort wurden diese vorchristlichen Symbole verwendet,
um den Heiden den Weg zur Kirche ein bisschen zu öffnen um sie nicht abzustoßen.
Denn die ersten Stabkirchen sind in Norwegen ab dem 12. Jahrhundert entstanden, während der Christianisierung. Und so passen diese Symbole auch gut hier in den Harz, wo sich ja viele nichtchristliche Motive behauptet haben. Allen voran die Hexe, die heute die Touristen anlocken soll. Direkt neben der Stabkirche wirbt auch das Hotel Walpurgishof mit einer buckligen Hexe. Für Kirchenvorstand Gisela Schulte ist diese Nachbarschaft aber kein Problem.
Der Walpurgishof hat seine Hexe und wir haben unser Karajong, unsere Orgel, unsere Kirche. Das ist einfach ein Brauchtum und Brauchtum ist was Gutes. Und warum soll man das nicht pflegen? Aber das heißt ja nicht, dass wir an Hexenverbrennung oder sowas glauben. Ganz im Gegenteil, es gibt keine Hexen.
Die Frage ist ja, was ist eine Hexe? Ne? Wenn wir Hexe übersetzen würden, nicht mit dieser furchtbaren Gruselgestalt, sondern einfach mit einer Person, die ein feineres Gespür hat von den Dingen, die in der Welt sind. Heute würden wir die Hexen wahrscheinlich Pastoren nennen. Wir würden sie Heilerin und ja, wahrscheinlich Geburtenhelferin nennen.
Für den Sagensammler Carsten Kiene sind Hexen also nicht bloß ein Produkt der Fantasie, sondern sie erinnern ihn an Bräuche und Vorstellungen, die wohl schon da waren, bevor das Christentum hierher kam. Und dann gäbe es sie eben doch, die Harzer Hexen.
Also eine Frau, die sich mit den Dingen auseinandersetzt, die vielleicht auch ein wenig zwischen den Welten liegen, die sich mit den Dingen beschäftigt, die man nicht sehen kann.
Diese unsichtbaren Dinge sind für manche bloß Märchen, für andere haben sie einen wahren Kern. In jedem Fall tragen sie ihren Teil bei zum religionsgeschichtlichen Reichtum im Harz.
Und der Harz ist also in jedem Fall eine Reise wert, wie dieser Bericht von Christian Röther zeigt. Bilder und Links zu den verschiedenen Orten finden Sie übrigens auf unserer Webseite www.deutschlandfunkkultur.de/religionen. Dort können Sie ebenso wie in unserer DLF-Audiothek die Sendung oder auch einzelne Beiträge noch einmal hören. Theologische Akademie Stuttgart, School of His Power oder Schule der Erweckung, so nennen sich einige Ausbildungsstätten, die in den vergangenen Jahren entstanden sind. Sie sind alle auf neue charismatische Gemeinschaften zurückzuführen. Aber was wird da gelehrt? Und welche Ziele verfolgen diese meist kleinen Gemeinschaften mit solchen Start-up-Schulen? Das sind Fragen, die ich mit Svenja Hardegger besprechen möchte. Sie ist Referentin für Weltanschauungsfragen der Evangelischen Landeskirche in Württemberg und sie hat kürzlich zusammen mit ihrem Kollegen Philipp Kohler eine kleine Studie über den Boom dieser neucharismatischen Schulen veröffentlicht. Frau Hardegger, vorweg erstmal eine kurze Definitionsfrage. Woran erkennt man denn überhaupt diese neucharismatischen Gemeinschaften? Was zeichnet die aus?
Ja, also der Begriff neucharismatisch bezieht sich auf eine bestimmte Form von Gemeindegründung. Das heißt sozusagen, im Strom der Pfingstbewegung gab es ab den späten 80ern und Anfang der 90er Jahre eine neue Welle. Man nennt das auch die dritte Welle der Pfingstbewegung, in der sich neue Gemeinden gründeten, oft einfach durch Einzelpersonen oder durch leitende Ehepaare. Die wurden zu Trägern dieser Frömmigkeitsform.
Und charismatisch kommt von Charisma, von den Gnadengaben. Also da geht es viel darum, was der Heilige Geist einem gibt, sei es Zungenreden, sei es Heilen oder solche Dinge.
Ganz genau. Also es geht immer um besondere Erfahrungen mit dem Heiligen Geist. Das heißt, es geht um übernatürliche Erfahrungen. Und in der neucharismatischen Bewegung sind diese Erfahrungen besonders stark betont, also sozusagen noch mal stärker als bei ihren Vorläufern. Und da geht es im Alltag dann eben sehr darum, wie der Alltag eines jeden Christen durchflossen werden kann vom Heiligen Geist, wie er sich ausdrückt dann in Heilungen, in Wundern, in Gebetserhörungen, in Prophetien. Und das ist sozusagen das Spezifikum dieser Gemeinden und dann auch der Ausbildungsstätten, die jetzt aus ihnen erwachsen sind.
Und Sie zitieren in Ihrer Studie dann auch die Webseite von so einer Schule und da heißt es, es ist uns besonders wichtig, dass jeder Student in einen übernatürlichen Lebensstil von Intimität mit Gott, Zeichen und Wundern, Prophetie und Heiligung hineinwächst. Übernatürlicher Lebensstil klingt ja für Nicht-Eingeweihte ganz schön abgefahren. Und vor allem, wie man das lehren soll und wie, also wird da das Wunder vollbringen gelehrt oder wie kann man sich das vorstellen?
Ja, also der Anspruch ist schon der, dass man sozusagen durch eine besondere Einsicht in die eigene Identität als Kind Gottes, als Geistbegabter auch in die Lage kommt, Wunder zu tun, Heilungen zu erleben, Zeichen zu setzen für das ankommende neue Reich Gottes. Und Man meint eben damit, am Anfang einer ganz neuen Zeit zu stehen. Ja? Eine Zeit, in der wirklich eine große Erweckung kommen wird, die sozusagen nicht nur mehr wenige betrifft, sondern die große Masse.
Und mit einem klassischen Theologiestudium, wo man eben die Originalsprachen der Bibel lernt und ganz viel Textarbeit macht und ganz viel Kirchengeschichte und so, hat das wenig zu tun. Das ist dann eher so eine Arbeit an der Persönlichkeit und am eigenen Glauben, kann man das so sagen?
Ja, das geht eben weit auseinander. Also diese neuen Ausbildungsstätten sind ja jede für sich ein Einzelunternehmen erstmal mit seinem eigenen Gepräge. Das heißt, es gibt welche, die vertreten gar keinen Anspruch, hier wirklich eine Form von theologischer Ausbildung zu vermitteln. Die wollen eine Art Persönlichkeitsschule sein, nennen sich oft Schule, weil das im Englischen dieser Begriff School so ein bisschen lockerer ist. Das hat mit einer deutschen Schule dann erstmal so nicht viel zu tun. Und auf der anderen Seite gibt es aber schon Einrichtungen, die eigentlich versuchen, eine Form von theologischer Ausbildung zu bieten, die allerdings wirklich nicht vergleichbar sein kann, nicht nur mit den deutschen Hochschulen, wo evangelische Theologie gelehrt wird, sondern auch nicht mit den Bibelschulen, die bei uns ja doch schon etablierter sind und die auch ein festes Curriculum anbieten.
Und wenn man dann nun an so einer Ausbildungsstätte landet, die den Anspruch hat, einen zur Predigerin oder wie auch immer Gemeindeleiterin auszubilden, dann ist man aber auch ziemlich festgelegt, dass man nun genau in einer Gemeinde landet, die diese Ausrichtung hat. Oder gibt es da irgendwie Zusammenschlüsse?
Es gibt da bisher eigentlich keine Zusammenschlüsse. Wir müssen auch unterscheiden zwischen diesen ganz neuen, neu charismatischen Ausbildungsstätten und der Ausbildungsstätte des Bundes Freikirchlicher Pfingstgemeinden, die tatsächlich, also in Beröa, die ihre eigene Professionalisierung durchgemacht hat und tatsächlich zu einer Form von Pastorenamt befähigt. Diese neuen Schulen bieten in aller Regel keinen anerkannten Abschluss. Es gibt normalerweise irgendeine Form von Zertifikat, aber man kann dann, wenn man daraus beruflich etwas machen will, muss man darauf vertrauen, dass eine Gemeinde aus diesem Spektrum einen zu einer Art Dienst anstellt.
Anlass für Ihre Studie war auch, dass Sie festgestellt haben, dass es da mehr Beratungsbedarf gibt, auch bei Ihrer Arbeitsstelle für Weltanschauungsfragen. Heißt das, da kommt jemand und sagt, meine Tochter will unbedingt an dieser irgendwas Schule da eine Ausbildung machen und ich weiß überhaupt nicht, was das ist? Oder was ist das für eine Form von Anfrage, die Sie bekommen?
Genau, also in Bezug auf diese Einrichtung hatten wir viele Informationsanfragen von Angehörigen, die sozusagen sich vielleicht berechtigt sorgen, dass das glücklicherweise gar keine Qualifikation bietet oder sich auch sorgten wegen der Inhalte, die auf den Homepages stehen, dass das Kind sich dort radikalisiert. Denn diese Einrichtungen richten sich ja zum größten Teil an Menschen, die mit der eigentlichen Schule fertig sind und so im jungen Erwachsenenalter sind und eine Form von Qualifizierung oder von Jüngerschaftsschule sozusagen einbauen in ihren Lebenslauf. Das heißt, es sind oft Menschen, wo die Eltern noch involviert sind, wo die Eltern auch gebeten werden, das zu bezahlen und wo dann Fragen auftauchen, ja, über die Seriosität der Institution.
Und was können Sie dann sagen? Also geben Sie Kriterien an die Hand, dass jemand dann nochmal selbst sich anschaut, ob das wohl seriös ist? Oder gibt es Schulen, wo Sie direkt sagen, also da müssen wir abraten? Wie sieht das aus?
Also im Prinzip ist es Ziel unserer Beratungsarbeit immer, so viel Information und Orientierung zu vermitteln, dass die Menschen selbst zu einer für sie stimmigen Entscheidung kommen können. Und das ist in Bezug auf diese Ausbildungsstätten tatsächlich so, dass wir da sagen würden, man muss jede einzeln anschauen und man muss bei jeder einzeln fragen, was ist das Ziel, das sie angeben und mit welchen Wegen und Mitteln versuchen sie, dieses Ziel zu erreichen. Und dann muss man schauen, ob dieses Angebot passt. Ja, denn es mag Leute geben, zu denen das nun genau passt und für andere wäre das keine gute Wahl. Und deshalb versuchen wir eigentlich eher Fragen zu stellen, ja, und die Antworten für die Menschen so aufzubereiten, dass sie sie verstehen können. Und dann kommen sie hoffentlich zu einer Einschätzung.
Und wo schrillen bei Ihnen die Alarmglocken, wenn Sie jetzt eine neue Webseite von so einer Schule sich angucken? Die sind ja oft sehr trendy gemacht, also klingen so, als ob da vor allem ja, die Person im Mittelpunkt steht und das ganz toll ist. Wo gucken Sie hin? Wo sagen Sie, ah, das klingt aber komisch?
Ja, also was für uns so eine Art rote Flagge ist, ist einerseits sind es tatsächlich Kosten. Also wenn die Kosten in keinem Verhältnis zu stehen scheinen zu dem, was man dort erhält. Manchmal ist es zum Beispiel so, dass man tatsächlich was bezahlen soll und auch noch arbeiten dort. Das ist so ein bisschen die Frage, ob das seriös ist. Und auf der anderen Seite gibt es viele inhaltliche rote Flaggen, wo wir zum Beispiel fragen würden, wenn wir den Eindruck haben, es wird so viel Augenmerk gelegt auf das Übernatürliche, dass die Perspektive von ganz normalen, sozusagen weltlichen Zusammenhängen, ja, psychologischer Art, gesellschaftlicher Art, völlig aus dem Blick gerät, dass man sich da tatsächlich verrennen könnte. Und andererseits, wenn praktisch die Ängste, die mit so einem übernatürlichen Lebensstil zusammenhängen können, ja, vor Dämonen, vor bösen Einflüssen, wenn das sozusagen da schon herauskommt in der Ausschreibung, dass das da eine große Rolle spielt, da würden wir sagen, da müssen Sie drauf achten. Das kann potenziell Risiken bergen.
Kann problematisch auch sein, wenn eine Gemeinde so sehr auf einen Prediger, eine Predigerin zentriert ist und da so ein gewisser Personenkult entsteht? Oder würden Sie sagen, na gut, das gehört dazu bei diesen Gemeinschaften?
In gewisser Weise gehört das dazu und trotzdem gibt es unterschiedliche Auswirkungen. Ja? Also es gibt wirklich auch Gemeinschaften, die sind für gerade junge Menschen, die nach Orientierung suchen, da potenziell gefährlich, weil sie ihnen kein Selbstbewusstsein vermitteln, sondern eigentlich eine Form von Unterordnung lehren, die ich auch nicht für christlich halte, nämlich dass man sich sozusagen unter seine Leiter, unter seine Hauskreisleiter, unter seinen Lehrer unterzuordnen hat, bis zu dem Punkt hin, dass man eben keine Rückfrage stellen darf, ja, dass man nicht was wirklich ernsthaft in Zweifel ziehen kann, was dort gelehrt wird, sondern sich dann offensichtlich schon auf der falschen Seite der Geschichte befindet, wenn man anfängt, da kritisch nachzufragen.
Also ein sehr autoritäres Denken.
Mhm. Es ist oft so, dass hinter dem ganzen coolen Äußeren sich doch einfach antimoderne Theologie verbirgt und auch ein antimodernes, ja, Familienbild, und die Vorstellung davon, was man sozusagen mit seinem Leben anfangen kann, doch sehr wenig Varianz lassen.
Nun ist Ihr Arbeitgeber ja nicht weltanschaulich neutral, sondern es ist die Evangelische Landeskirche in Württemberg. Ist das manchmal auch schwierig? Also gibt es sozusagen auch eine Konkurrenz vielleicht um die Gläubigen, vielleicht auch um diesen Nachwuchs, die ja also auf jeden Fall christlich interessiert sind, die man vielleicht auch gerne in einer ja auch in Württemberg schrumpfenden Landeskirche hätte?
Einerseits ja und andererseits nein. Also es gibt, würde ich schon sagen, zwischen allen christlichen Religionsgemeinschaften so eine latente Konkurrenz um die Zukunft. Ja, dass man natürlich denkt, seine eigene Form ist irgendwie so wertvoll, die muss erhalten bleiben, dafür muss man doch Leute begeistern können. Das mag da grundsätzlich schon zutreffen. Jetzt für unsere eigene Arbeit ist es so, wir sind sozusagen gesandt, hier einen seriösen Beratungsdienst zu machen und uns dafür auch von dieser Perspektive unserer eigenen Kirche ein Stück weit zu verabschieden und möglichst gute Informationen aufzubereiten. Die sind natürlich, wenn man nach unserer eigenen Einschätzung fragt, dann auch geprägt. Ja, das ist auch geprägt durch mein Studium zum Beispiel und Einsichten, die ich dort hatte. Da komme ich ja gar nicht raus. Aber sie sind zumindest vom Anspruch her so neutral, dass auch jemand mit einer ganz anderen Einstellung nach einem Gespräch mit mir oder mit meinen Kollegen fröhlich gehen kann und eine andere Entscheidung treffen, als ich sie getroffen hätte.
Und ganz kurz zum Schluss, wie erklären Sie diesen Boom der Ausbildungsstätten? Boomen denn die neucharismatischen Gemeinschaften so, dass da so viel Nachwuchs ist oder hat das finanzielle Gründe?
Also die Gemeinden wachsen eigentlich nicht besonders stark. Wir vermuten auch keine finanziellen Gründe, sondern wir vermuten eigentlich, dass es sozusagen die nächste neue Welle ist, mit der man versucht, innerhalb der Bewegung die Erweckung zu befördern und auch für sich selbst im Leben noch mal eine Stufe weiterzukommen.
Und sich die Ausbildungsstätten genauer anzuschauen, das macht auf jeden Fall Sinn. Vielen Dank, Svenja Hardecker, Referentin für Weltanschauungsfragen der Evangelischen Landeskirche in Württemberg. Ihre zusammen mit Philipp Kohler verfasste Studie Erweckung aus der Startup School, die Gründungswelle neucharismatischer Ausbildungsstätten, ist kürzlich im Materialdienst der Evangelischen Zentralstelle für Weltanschauungsfragen erschienen. Es soll die Stadt Deutschlands mit den meisten unterschiedlichen Religionsgemeinschaften sein, Wuppertal. In diesem sehr frühen Industriezentrum, übrigens erst 1930 unter diesem Namen bekannt, da kamen schon im 18. Jahrhundert Menschen aus vielen verschiedenen Regionen zusammen und sie brachten eben ihre Religionen und Konfessionen mit oder sie gründeten hier eine neue Untergruppe. Ronsdorf, heute ein Stadtteil Wuppertals, galt im 18. Jahrhundert gar als das neue Jerusalem. Und die theologische Erklärung der bekennten Kirche im Kampf gegen den Nationalsozialismus, die wurde nicht zufällig 1934 in Barmen, einem anderen Stadtteil von Wuppertal, verabschiedet. Hier wurde immer religiös gestritten, aber es gab auch einen toleranten Umgang miteinander. Und dieses Erbe, das ist bis heute zu spüren, auch wenn hier, wie anderswo natürlich, die Säkularisierung fortschreitet. Michael Hollenbach hat sich von einem kundigen Begleiter durch die multikonfessionelle Stadt führen lassen.
Hier drüben sieht man ein Schaufenster, 50er-Jahres-Stil, große Fenster und dahinter steckt tatsächlich eine Kirche.
Nicht weit entfernt von der Schwebebahnhaltestelle an der vielbefahrenen Wuppertaler Tannenbergstraße trifft sich eine kleine junge Gemeinschaft, die sich Hauskirche nennt, in einem Ladenlokal. Die Gruppe lässt sich keiner bestimmten Denomination zurechnen. Menschen mit und ohne Migrationshintergrund feiern hier sonntags Gottesdienst.
Die wirklich sagen, wir zeigen unseren Glauben öffentlich in einem ganz säkularen Umfeld, nämlich in einem Schaufenster.
Ulrich Christen ist evangelischer Theologe. Er hat einen Atlas der christlichen Glaubensgemeinschaften in Wuppertal geschrieben und bietet regelmäßig Stadtspaziergänge auf religiösen Spuren an. Nicht weit entfernt von der Schaufensterkirche stoßen wir auf zwei apostolische Gemeinden. Gegründet wurden ihre Mutterkirchen Mitte des 19. Jahrhunderts in England. Aber
sie waren hier in Deutschland als allererstes hier im Wuppertal.
Nachdem vor rund 60 Jahren auch die letzten Nachfolger der Kirchengründer gestorben waren, hat die eine Gemeinde nun keine geistlichen Leiter mehr und nimmt auch keine neuen Mitglieder mehr auf.
Das Spannende ist, man stellt sich jetzt vielleicht eher eine alte, verschrobene Gemeinschaft vor. Nein, es ist eine sehr lebendige, junge Gemeinde mit vielen, vielen Kindern und Familien. Aber in einem sehr kuriosen Stil. Die lesen Predigten aus dem 19. Jahrhundert vor. Die haben einen Kirchraum, der sieht aus, als ob er in 100 Jahren stehen geblieben ist. Und sie sagen selber von sich, wir sind in der Wüstenzeit, wir warten ab, bis der Herr wiederkommt.
Gleich daneben ist die altapostolische Kirche Deutschland.
Die hießen früher mal, ganz kurios, Apostelamt Juda, Gemeinde des göttlichen Sozialismus.
Einen Straßenzug weiter befindet sich der ehemalige Königreichssaal der Zeugen Jehovas, mittlerweile verkauft an Gewerbetreibende. Entstanden ist die Gemeinschaft der frommen Bibelforscher vor mehr als 150 Jahren in den USA. Dann gingen sie nach London.
Und was war nach London? Die zweite Station? Elberfeld. Hier in Elberfeld war die erste Hauptzentrale der Zeugen Jehovas in Deutschland.
In diesem Stadtteil von Wuppertal treffen sich bis heute noch die ernsten Bibelforscher, quasi die Urahnen der Zeugen Jehovas. Von dieser Gruppe habe sich aber kürzlich noch mal die Laienheim-Missionsbewegung abgespalten, erläutert Christen. Seine Schilderungen vermitteln einem das Gefühl, man befinde sich mitten in einem Roman von Martin Tat, der so wunderbar die religiösen Kleinkriege unter holländischen Reformierten beschreibt. Auch in Wuppertal waren die Calvinisten wesentlich stärker als die Lutheraner.
Die Elberfelder Gemeinde war jahrhundertelang die größte reformierte Gemeinde in Europa. Aber es gab immer auch daneben Lutheraner und katholische Gemeinden.
Doch auch die Calvinisten waren sich untereinander nicht immer grün. Zum Beispiel anno 1741, als der Ort Ronsdorf entstand. Geplant war er als der neue Zion.
Weil es einen frommen Mann gab, der Ideen entwickelt hat, ein himmlisches Jerusalem zu gründen. Und er war in der Gemeinde Elberfeld durch verschiedene Visionen und so Diskussionen in der Gemeinde kam es zum Konflikt. Und er ist dann ausgezogen mit seinen Anhängern aus der Gemeinde, auf den Berg hochgezogen und hat dort eine neue Gemeinschaft gegründet.
Hier predigte Elias Eller mit seiner zweiten Frau, der Prophetin Anna Katharina von Büchel, einen radikalen Pietismus. Bis heute hat sich diese reformierte Gemeinde gehalten, wenn auch nicht so radikal und visionär wie damals. In Elberfeld wie in Barmen, immer schon die beiden bedeutendsten Orte im Tal der Wupper, waren die Lutheraner zunächst nur geduldet.
Die Lutheraner durften zum Beispiel ihre erste Kirche am Platz am Kolk bauen. Kolk ist der Müllplatz, der Kohleplatz, der Verbrennungsplatz. Das sagt schon ein bisschen was aus. Und die erste richtige katholische Kirche, die gebaut wurde, das ist die große Laurentiuskirche, die wurde außerhalb der Stadt gebaut, weil man in der Stadt keinen Platz hatte oder die Katholiken da nicht hinlassen wollte.
Ein scharfer und bissiger Beobachter der religiösen Fehden war Friedrich Engels. Ulrich Christen zitiert, wie der in Barmen geborene und in einer pietistischen Familie aufgewachsene kommunistische Revolutionär die reformierte Gemeinde in Elberfeld beschreibt.
Da werden komplette Ketzergerichte in der Versammlung gehalten. Der oder der schiene doch auch vor dem Herrn zu wandeln, aber vorgestern ist er doch tatsächlich im Konzert gesehen worden. Und sie schlagen die Hände über dem Kopf zusammen. Vor Schreck über diese gräuliche Sünde. Kommt nun gar einer, der die Prädestination nicht glaubt, so heißt es gleich, der ist beinahe so schlimm als ein Lutheraner. Ein Lutheraner ist nicht viel besser als ein Katholik. Und ein Katholik Ein Götzenanbeter ist von Natur aus verdammt.
Neben den vielen evangelischen Gemeinden gibt es in Wuppertal auch gleich zwei Bibelmuseen. Eines wird von Brüdergemeinden getragen, die auch 1855 die Elberfelder Bibelübersetzung herausgebracht haben. Und noch heute findet man hier rund ein Dutzend dieser frommen Brüdergemeinden.
Bei vielen Brüdergemeinden wird biblisch begründet, bei den Frauen zum Beispiel auf eine besondere Haartracht Wert gelegt, nämlich, dass sie sich nicht die Haare schneiden, in der Regel lange Haare, die sie oft zum Dutt hochbrinden. Gottesdienste werden in der Regel bei den geschlossenen Brüdern getrennt gefeiert. Frauen sitzen auf der einen Seite, Männer auf der anderen Seite. Dann aber auch wieder, was mich total beeindruckt hat, in solchen Gemeinden wird teilweise vierstimmig ohne musikalische Begleitung gesungen. Wirklich fantastisch schöne Gesänge.
Bleibt die Frage zu klären, warum ist ausgerechnet das 1929 aus 5 verschiedenen Städten entstandene Wuppertal so fromm? Eine These, das Wetter. Die Kinder würden hier mit Gesangbuch und Regenschirm auf die Welt kommen, wurde früher geulgt. Das Wetter erzeuge oft eine melancholische Stimmung, meint der gebürtige Wuppertaler Ulrich Christen.
Und dann Wuppertal, die Textilstadt, hat sehr viele Kleinhandwerker gehabt, Weber, die in Hinterhäusern in ihren Wohnungen zum Teil Webstühle hatten. Und wer stundenlang über seinem Webstuhl sitzt, der kommt ins Grübeln, kommt ins Nachsinnen. Und das ist so eine Theorie, warum die Leute in die Richtung kommen.
Naja, dann gibt es noch die soziologische These. Wuppertal war im 19. Jahrhundert das deutsche Manchester, hatte mehr Einwohner als Köln oder Düsseldorf.
Das heißt, hier kam die Industrialisierung als erstes an. Hier entstand Kinderarmut, Verelendung, Alkohol, Spielsucht und sonstige Probleme. Und die Menschen haben nach Lösungen gesucht. Und dann hat man halt die Lösungen sich genommen, die man kannte, nämlich religiöse Stärke, ethische, moralische Regeln.
Statt Branntwein die Bibel, statt Kartenspiel der Katechismus, statt sozialem Absturz geistlicher Aufstieg. So einer der Erklärungsversuche für das Entstehen des religiösen Biotops an der Wupper. Oder war es doch eher Wandel durch Handel?
Menschen, die frei handeln, die auf einmal durch halb Europa fahren und neue Gedanken erleben, die lassen sich zu Hause nicht von ihrem Pfarrer, von ihrem Herrscher einfach zu sagen, was sie zu glauben haben, sondern der freie Geist, der mit der wirtschaftlichen Potenz kam und der Bürgerschaft, der wurde auch auf die Religion übertragen.
Wie dem auch sei, auch an Wuppertal ist die Säkularisierung nicht vorbeigegangen. Einige Gotteshäuser mussten verkauft werden. Doch nicht nur Kirchgebäude prägen diese hügelige Stadt mit ihren früher unabhängigen Stadtteilen.
Fast in jedem Stadtteil gibt es halt einen reformierten Friedhof, einen lutherischen Friedhof und einen katholischen Friedhof. Und manchmal gibt es auch noch freikirchliche Friedhöfe.
Den schönsten Friedhof hat die niederländisch reformierte Gemeinde. Sie entstand Mitte des 19. Jahrhunderts, als reiche Bürger sich gegen die Pläne des preußischen Königs wehrten, aus Calvinisten und Lutheranern eine unierte Kirche zu bilden.
Also der Friedhof ist eine große Rasenfläche mit ganz vielen Rosen. Pro Grab eine Rose, ein Rosenstock, dazu ein Sandstein, Grabstein, ganz schlicht und einfach mit den Namen durchnummeriert. Die theologische Aussage, die dahinter steckt, im Tod sind alle Menschen gleich, egal ob Fabrikant oder Arbeiter, Mann oder Frau, reich oder arm, vor Gott im Tod sind wir letztlich alle gleich.
Es sei denn, so die alte Wuppertaler Lesart, man gehörte zu Lebzeiten der falschen religiösen Gemeinschaft an.
Michael Hollenbach ist für uns durch Wuppertal gezogen. Und damit geht diese Ausgabe von Religionen zu Ende. Ich bedanke mich fürs Zuhören und wünsche Ihnen noch einen schönen Tag.